Also sozialer Friede ist kein Zustand, den es herzustellen gilt, sondern es geht um den Prozess.
Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir ausschließlich in der Krise leben und nicht im Wissen um die positiven Prozesse und die Errungenschaften. Es ist manches in Gefahr, aber es ist nicht alles schlecht.
Ich glaube, dass sich durch die letzte Generation viel mehr Leute mit diesen Themen beschäftigt haben als ohne. Insofern glaube ich, dass es kein Scheitern ist, weil das Thema ja angekommen ist.
Versuchen Sie mal, einen Austria-Anhänger und einen Rapid-Anhänger zu integrieren miteinander. Geht nicht.
Ich glaube, soziale Verständigung, das klingt immer so, wir haben uns jetzt alle lieb und wir sind uns alle einig. Das muss ja auch manchmal ein bisschen wehtun, glaube ich.
»361 Grad Sozialkompass«, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Sozialer Friede und Verständigung. Unter diesem Oberthema stand die dritte Staffel von »Der Sozialkompass«, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mit der heutigen Folge endet diese Staffel, aber nicht der ganze Podcast, keine Sorge. Dazu aber vielleicht später mehr. Mein Name ist Henning Kling und zum Abschluss dieser Staffel sitze ich wieder mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitwald in unserem Podcast-Studio. Aber diesmal ohne Gast. Markus, warum?
Der Grund ist nicht, dass wir niemanden gefunden hätten. Wir hätten noch viele interessante Gesprächspartner zum Thema haben können. Aber wir wollen diese Staffel irgendwie auch zum Abschluss bringen und wir wollen in dieser Folge zurückblicken auf eine Veranstaltung, die wir als KSÖ Ende November 2025 abgehalten haben. Unter dem Titel KSÖ-Forum haben wir ExpertInnen zu einem Podiumsgespräch zum Schwerpunktthema eben sozialer Friede und Verständigung eingeladen. Und das nicht nur an einem besonderen Ort, sondern auch in einem besonderen Format. Die Veranstaltung fand nämlich im Wiener Admiralkino statt. Und es gab zur Einstimmung keine Keynote zu hören, sondern zwei Filme zu sehen.
Das wäre jetzt wohl ein bisschen seltsam, in einem Audio-Podcast über zwei Filme zu sprechen, die noch dazu nicht öffentlich im Kino oder auf YouTube zu sehen sind. Aber wir müssen das trotzdem wahrscheinlich kurz erklären, denn im anschließenden Podiumsgespräch ging es ja um diese beiden Filme auch. Gestaltet wurden die im Auftrag der KSÖ von Studierenden des SAE-Instituts, einer Hochschule für Kunst und Filmschaffende in Wien. Warum dieser Auftakt zu einem Podium über sozialen Frieden und kurz gefragt, worum ging es in den Filmen eigentlich?
Die Idee der KSÖ war ja tatsächlich, Studierende mit diesem Thema sozialer Friede und Verständigung zu konfrontieren und die Kurzfilme dazu drehen zu lassen. Tatsächlich kam ein einziger Kurzfilm dann retour und der war eigentlich schon fertig, bevor wir unsere Anfrage gestellt haben. Einer der Studierenden hat eben einen Kurzfilm gedreht, wo es zunächst einmal so aussieht, als ob es um eine Kriegsszene in der Ukraine geht, wo ein Soldat alleine durch den Wald streift und auf freie Felder dann hinauskommt. Und dort von einer Drohne entdeckt und verfolgt wird. Und er flüchtet und versucht, sich vor dieser Drohne zu verstecken oder in Sicherheit zu bringen. Interessanterweise endet der Kurzfilm aber dann nicht damit, dass eben dieser Soldat weiterhin sozusagen von der Drohne verfolgt und entdeckt wird und dann vielleicht erschossen wird, sondern plötzlich schwenkt der Film um in eine Privatwohnung, wo zwei junge Männer sich dieses Video oder diesen Film auf einem Social-Media-Kanal ansehen, sich nebenbei sozusagen kommt der Pizzadienst und bringt ihnen Pizza vorbei und die ziehen sich das sozusagen so nebenbei rein. Das verändert nochmal die Perspektive nochmal ganz eigen, also dass wir in einer Welt leben, die zwar von Kriegen tatsächlich eben auch gekennzeichnet ist, aber die Menschen in einer Haltung, ist das jetzt Voyeurismus, ist das real, was sich da abspielt, was sie sich anschaut oder leben die eigentlich in einer virtuellen Welt. Damit spielt dieser Film. Der zweite Film war dann etwas länger und stammt streng genommen nicht von einem Studierenden dieses SAE-Instituts, von einem Lehrenden, über den wir diesen Auftrag eigentlich an die Studierenden gegeben haben. der hat angesichts der Tatsache, dass die Studierenden, die sich ursprünglich an diesem Projekt beteiligen wollten, alle eigentlich gescheitert sind an der Realisierung. Also es kamen keine neuen Kurzfilme zustande. Und der Lehrende oder Lehrbeauftragte hat dann mit den Studierenden, hat sie interviewt und hat sozusagen ein bisschen den Schwierigkeiten der Auseinandersetzung mit diesem Thema nachgespürt.
Nachdem diese Filme im Admiralkino gezeigt wurden, durften unsere Gäste dann aufs Podium vorne im vorderen Bereich des Kinos kommen. Das waren eben der Filmemacher Sebastian Bobig, der für diese Filme verantwortlich zeichnete, dann die Wiener Sozialethikerin und Kommunikationsexpertin Linda Kreuzer. Außerdem ist Ottmar Karas unserer Einladung gefolgt, also Mr. Europa und langjähriger EU-Parlamentarier, jetzt Präsident des European Forum Alpbach. Neben ihm dann noch die Rechtswissenschaftlerin Leocadia Grollmus, die unter anderem die AktivistInnen der letzten Generation beraten hat. Und schließlich Christian Rattner, ORF-Journalist und ORF-Filmemacher im Bereich des ORF-Religionsressorts.
Am Anfang haben wir natürlich die PodiumsdiskutantInnen ihre Eindrücke zu den Filmen schildern lassen. Aber sehr rasch kreiste das Gespräch dann um die Stimmung, die die Filme hervorgerufen und dokumentiert haben. Das war vor allem bei diesem längeren Film über das Scheitern auch dieses Filmprojekts eine eher düstere Grundstimmung. Nicht wegen des Scheiterns der Filmprojekte, sondern nicht wenige Aussagen der Studierenden dieses SAE-Instituts klangen fast hoffnungslos im Blick auf die Zukunft. Zumindest das ist illusioniert. Ein Strohhalm der Hoffnung klang dann doch an, wenn es um das kleinteilige Miteinander, um das gemeinsame Tun im Alltag ging. Also weg von den großen Entwürfen, von den großen geopolitischen Transformationen und so weiter, hin zu kleinen Schritten des Guten und Gelingenden.
Genau, und dazu hören wir jetzt, würde ich sagen, mal live in dieses Gespräch rein. Den Anfang macht der Filmemacher Sebastian Bobig.
Ich sehe mich ja sehr wieder in den Meinungen meiner Studierenden. Ich bin auch jemand, der ziemlich hoffnungslos eigentlich in die Zukunft blickt. Ich kenne auch kaum jemanden in meinem Alter, also ich bin jetzt 29 und ich würde sagen, fast alle Menschen unter oder um die 30, die ich kenne, blicken pessimistisch in die Zukunft. Obwohl, wie Sie gesagt haben, so viel gegeben ist an institutioneller Basis vielleicht für einen funktionierenden sozialen Frieden. Also wenn er gefährdet ist, dann dadurch, dass das Misstrauen in all diese Institutionen, glaube ich, gewachsen ist.
Am Schluss sagen Sie, was gelungen ist, aber das musst du oder die anderen fragen, könnte der Dreh zum Film sein, aber nicht der Film selber. Das finde ich jetzt eine schöne Brücke, dass Sie das Mikrofon weitergeben und wir mal fragen die anderen, die angesprochen sind, ob sie auch diese etwas triste, düstere Vision teilen, was sozialen Frieden und Kommunikation angeht. Frau Kreuzer.
Gar nicht. Ich bin ganz und gar nicht deprimiert oder in irgendeiner Form jetzt ratlos zurückgeblieben von diesem Film, weil ich diese Aussage, also das war jetzt gerade das letzte Statement, in Bezug auf das Prozesshafte zentral finde. Also sozialer Friede ist kein Zustand, den es herzustellen gilt, sondern es geht um den Prozess. Und wir haben hier einen Prozess gesehen, der sozialen Frieden darstellt, dieses Miteinander eben. Und das ist eine Verschränkung von Kommunikation und Handeln. Und es geht um verantwortetes Handeln. Dieser Impuls, etwas verändern zu wollen, dieses Verständnis von, okay, da tut sich was, es ist organisches Wachsen, organisches Miteinander tun, aber wir fühlen uns hilflos. Hier wäre ein politischer Ansatz. Also die Frage, wo kann ich denn etwas tun, wenn ich mich hilflos fühle, beziehungsweise wer ist verantwortlich? Und ich finde Institutionen einen extrem wichtigen Punkt, weil es geht darum, dass uns Institutionen oder viele Menschen von Institutionen enttäuscht sind oder sich verlassen fühlen oder wenig umsorgt fühlen. Hier wäre zum Beispiel ein politischer Ansatzpunkt.
Damit haben Sie jetzt eigentlich schon perfekt die Rutsche zu Ottmar Karas gelegt.
Auch ich sehe in vielen Fällen den sozialen Frieden gefährdet. Auch ich sehe in vielen Fällen, dass es politische Kräfte und Individuen gibt, die ja die Gefährdung befeuern, die die Gefährdung im Sinne einer Destabilisierung und Polarisierung zum Programm machen, die an einer Lösung, einem solidarischen Miteinander gar kein Interesse haben. Trotzdem glaube ich, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, wenn ihnen jemand dabei hilft und sie eine Perspektive haben. Es liegt an uns und wir selbst können aus der Geschichte sehen, was Fehlverhalten bewirken kann im Negativen, aber was Handeln auch im Positiven bewirken kann. Und ich glaube, wenn wir das betrachten, dann müssten wir eigentlich sehen, dass wir dem nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, was viele jetzt als Hoffnungslosigkeit sehen. Nämlich, weil wir ja auch einiges geschafft haben und weil wir vieles zustande gebracht haben. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir ausschließlich in der Krise leben und nicht im Wissen um die positiven Prozesse und die Errungenschaften. Es ist manches in Gefahr, aber es ist nicht alles schlecht.
Vielen Dank, das war schon mehr als ein erstes Statement. Aber wir haben, glaube ich, einige Möglichkeiten daran anzuknüpfen. Frau Grollmus, auf welcher Seite sehen Sie sich denn? Auf der eher hoffnungsvollen Seite, die machen kann, die auch von Hoffnung getrieben ist, oder so ein bisschen eher im pessimistischen, der Grundton, der aus dem zweiten Film ein bisschen sprach?
Was ich glaube, beziehungsweise was ich bei Menschen sehe rund um mich, also Mitte, Ende 20, aber auch die Studierenden an der Universität, wo ich arbeite, ist durchaus, dass ein Pessimismus da ist. Ich glaube jedoch, dass dieser Pessimismus sehr oft bei Themen entsteht, wo der Eindruck da ist, dass die eigene Handlungsfähigkeit sehr eingeschränkt ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das sich vielleicht jetzt ergibt, wo man nur eingeschränkt gut in die Geschichte schauen kann für Lösungen, weil es diesen Grad an Globalisierung noch nicht gegeben hat, wo man den Eindruck hat, dass zum Beispiel Personen sehr weit fern von mir, auf die ich kaum Einfluss nehmen kann, ein Thema bestimmen, an dem mir sehr viel liegt. Also Beispiel mit dem Klima, das passiert ja auch, egal wo man jetzt aktivistisch unterwegs war, ob es bei der letzten Generation war oder Personen bei den Fridays, wo man dann in den Diskussionen sagt, so ja, was sollen wir schon machen als Österreich, wenn es die USA gibt mit der politischen Situation jetzt gerade, die viel mehr Einfluss haben auf so eine Bilanz, wenn es China gibt. Und ich denke, dass das sehr verkürzt ist, darüber nachzudenken, weil ich glaube, man muss sich immer der eigenen Verantwortung bewusst sein. Und nur weil es andere gibt, die vielleicht größer sind und mehr Verantwortung für etwas tragen, kann man die nicht einfach ablegen. Aber ich kann durchaus verstehen, warum dann bei Personen der Eindruck entsteht. Also ich kenne ja die Leute, die bei Fridays quasi mit mir angefangen haben vor x Jahren, wo man merkt, es hat sich gefühlt sehr wenig verändert, aber dann wieder, es hat sich sehr viel geändert. Und ich glaube, dass auch sehr viel daran, was für mich daran wertvoll ist und was mir persönlich Hoffnung in die Zukunft gibt, weil ich würde mich schon für eine eher optimistische Person halten, ist, dass man da erlebt, wie viele Menschen mit so unterschiedlichen Kompetenzen sich da wirklich freiwillig engagieren, also obwohl sie kein Geld oder nichts anderes bekommen, nur weil sie daran Interesse haben, dass sich die Welt gut entwickelt. Und das ist etwas, worin ich eine große Stärke sehe und weshalb ich auch irgendwie Hoffnung und Zuversicht habe, dass die Generation jetzt durchaus etwas zum sozialen Frieden beitragen kann.
Christian Rattner, Sie sind ja Journalist in klassischem Sinne. Das Unbehagen, was viele Studierende geäußert haben, könnte ja auch damit zusammenhängen, dass Kommunikation durchgehend mediatisiert, algorithmisiert ist, dass man sich in vielen Foren bewegt, die man vorher gar nie so hatte. Also wie sehen Sie sozusagen aus dieser journalistisch-professionellen Sicht das Kommunizieren heute? Sind Sie da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, sehen Sie den Journalismus tatsächlich in der Krise, in der er ja auch personell gerade ist?
Ich bin ja als Journalist eigentlich nicht für die großen Thesen und Analysen vielleicht, aber für die großen Thesen zuständig. Meine Thesen sind immer gleich schief, weil sie die eigenen Einwände nicht überleben. Und darum habe ich mich in meiner Laufbahn eher auf irreführende Geschichten verlegt als auf große Thesen. Aber auch diese schöne Wendung, dass die Utopie in dieser kleinen Zusammenarbeit liegt, die Hoffnung in der kleinen Zusammenarbeit. Mich erinnert das auch an den jetzt so bedrohten redaktionellen Journalismus, dass Journalisten nicht die Einzelkämpfer sind oder nicht Leute, die welchen Content nach Hause bringen und auf den Tisch legen, sondern dass man gemeinsam Dinge erarbeitet. Das ist bedroht, auch in den Zeitungen. Das ist aber ganz wichtig, die Zusammenarbeit. Mit 20 waren meine Wörter sehr groß. Weltfriede. Wir wussten da alles, wie es geht und natürlich alles antifaschistisch. Mir gefällt das Wort Verständigung gut, weil es klein ist. Ich habe mir überlegt, wo verwendet man das eigentlich? Da kommt jetzt wieder so eine irreführende Geschichte. Eine Freundin von mir, eine russische Religionsphilosophin, Tatjana Gorodtseva, die vor kurzem verstorben ist, die hat Philosophie studiert in der Sowjetunion und konnte dann natürlich nicht unterrichten, ist nach einer Woche in der Schule von der Schule geflogen, weil sie zu viel Sartre, Camus, Heidegger gelesen hatte. Und die hat bei der Feuerwehr gearbeitet. Das war so ein typischer Dissidentenjob damals. Und wenn es gebrannt hat, dann hat man bei der Feuerwehr angerufen, dann hat die Philosophin abgehoben und hat gesagt, aha, wo brennt's? Aha, hat das weitergegeben. Und wenn dann die Leute beim Brand waren, wenn das also erledigt war, dann hat sie im Lauf der Zeit, hat sich das so entwickelt, für die Feuerwehrleute ein philosophisches Seminar gehalten. Das heißt, die sind da zusammengekommen und haben in der Hoffnung, dass es nicht so schnell brennt, philosophische Dinge besprochen. Und ich sehe da das eine, dieses philosophische, intensive Gespräch, wo mit Feuerwehrleuten, ja, die keine Vorbildung haben, wie auch immer. Das ist das eine. Die Verständigung war vorher. Wenn Sie die Rettung verständigen, erwarten Sie keinen Dialog, sondern Sie erwarten, dass das schnell geht. Und darum gefällt mir die Verständigung gut.
Auch das eine schöne Rutsche noch einmal in eine zweite Runde. Das Thema Verständigung. Frau Kreuzer, vielleicht als Medienethikerin, wir operieren hier in der KSÖ, wenn es darum geht, sozialen Frieden zu thematisieren, mit dem Fokus auf Kommunikation. Dann legt dem eine normative Grundannahme voraus. Gelingende Kommunikation ist die Grundlage für sozialen Frieden. Eine der Grundlagen. Das ist die Annahme, auf der auch unser Gespräch jetzt basiert ein wenig. Wie gelingt Kommunikation in Zeiten einer vollkommen deregulierten Kommunikation von Algorithmen, wo ich gar nicht mehr genau weiß, warum ich das lese, was ich lese. Wie gelingt dort, wenn wir das kleinere Wort Verständigung nehmen, wie kann sowas gelingen? Verständigung über Dinge, wenn es keine einheitliche mediale Öffentlichkeit mehr gibt, sondern die vielen kleinen Bubbles, in denen wir uns bewegen.
Gute Frage. Wie es gelingen kann, keine Ahnung. Also wir forschen an unterschiedlichen Ecken und Enden. Prinzipiell ist es so, dass ich eine große Freundin von Regulierung bin. Es gibt erste Schritte, zum Beispiel auf europäischer Ebene, in Bezug auf die bereits oder sehr oft und sehr gerne in diesem Zusammenhang angesprochenen sozialen Medien, unter Anführungsstrichen, die ja im Endeffekt keine sozialen Medien sind, sondern im Prinzip ein Verkaufstool oder ein marktwirtschaftliches Angebot. Und das Problem der Deregulierung ist die Deregulierung der Märkte. Also wir sind da bereits schon sehr klar in einer ökonomischen Kritik beziehungsweise in einer Kapitalismuskritik gefangen, weil unsere Kommunikationsräume zu stark auf Gewinnorientiertheit ausgerichtet sind. Also die Strukturen der Kommunikationsräume, zumindest der digitalen, in der wir uns bewegen, die sind gewinnorientiert. Und egal, was ich tue und lasse, da komme ich nicht raus, außer ich gestalte diese Räume um. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, als mein Großvater eben jeden Abend vorm Fernseher gesessen hat, die ZIP geschaut. Und das war der Informationsraum, in den sich Generationen von Menschen bewegt haben. Diese Informationsräume haben sich multiple aufgespalten. Wir kennen das. Also wir befinden uns in der digitalen Revolution. Das ist nach dem Buchdruck der nächste große Sprung der Menschheit, wie man immer das ersehen will. Gleichzeitig ist es so, dass seit 2007, seitdem eben das Smartphone auf dem Markt ist, das berühmte Jesus-Phone, da gibt es eine lustige Karikatur aus der New York Times, die das als Jesus-Phone bezeichnet, weil das so einen Impact hat. Gleichzeitig ist es ein Instrument, das verkauft wird von einem Konzern, und dieser Konzern hat, oder diese Konzerne, die sich in diesem Bereich bewegen, haben die Oberhoheit, die Hegemonie über unsere Kommunikationsräume, und mit dem müssen wir in irgendeiner Form tun und arbeiten. Ich sehe sehr wohl Möglichkeiten in diesen Kommunikationsräumen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Initiativen, InfluencerInnen, die sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und so weiter. Gleichzeitig ist es eine falsche Struktur, und die Frage ist, wie viel Richtiges passiert in der falschen Struktur. Und meine erste Antwort wäre eben, massiv zu regulieren, massiv einzuschreiten in Bezug auch auf Werbung, in Bezug auf zum Beispiel öffentlich-rechtliches Fernsehen. Klassisch, ich bin obwohl ich sehr gerne schaue, Privatfernsehen, keine große Freundin von bestimmten Kanälen, weil dort getan und gelassen werden kann, was halt so gemacht wird. Darüber können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Aber die Zukunft liegt meiner Meinung nach in einer konsequenten Regulierung. Wie die dann politisch durchzusetzen ist, ist die Frage, weil da geht es um das Prinzip der Freiheit. Also wie sehen wir Freiheit, woran machen wir Freiheit fest? Und daran entzünden sich natürlich sehr viele Diskussionen.
Es ist ja wunderschön, einmal bei einer Veranstaltung zu sein, wo sich jemand für Regulierung ausspricht. Und diesen Begriff Regulierung nicht automatisch reduziert auf Bürokratisierung. Und diesen Begriff Regulierung nicht automatisch als eine Freiheit minimierende zu verstehen. Ja, wir brauchen Regulierung. Vor allem dann, wenn wir Unterschiede zusammenführen wollen. Wenn wir Europa stärken wollen als größeres Ganzes gegenüber dem Nationalen, gegenüber dem Egoismus, gegenüber der reinen Profitgier. Wenn wir unser Modell von ökosozialer Marktwirtschaft als Rahmen schaffen wollen, in dem man sich bewegt, brauche ich europäische Regulierung. Die Frage ist, schränkt diese Regelung oder schränkt Regulierung Freiheit ein oder schafft sie nicht Freiheit? Sind wir nicht unter Umständen, ich glaube das nämlich, brauchen wir nicht dort Regulierung, wo wir selbst gar nicht mehr souverän sind? Wir leiden unter der mangelnden Freiheit und der mangelnden Souveränität, die wir nur durch eine europäische Regelung schützen können, weil wir ansonsten von außereuropäischen Regulierungen oder Verhalten abhängig gemacht werden. Diese Frage Souveränität und Freiheit ist ein entscheidender Punkt. Aber wir haben im Moment ja wieder einen gegenteiligen Effekt. Ich glaube also an die Regulierung. Ich glaube, dass Regulierung so gemacht werden muss, dass sie unsere Freiheit zu entscheiden stärkt und uns nicht in Wahrheit einengt. Das ist beim Klimawandel, das ist in der Gesundheit, das ist in der Sozialpolitik, das ist in der Wettbewerbspolitik, überall ein wichtiger Punkt. Was passiert aber derzeit? Wir haben zum Beispiel in der KI-Regulierung eine Vorreiterrolle übernommen. Und die Chinesen, die Amerikaner, alle sind nach Brüssel geflogen, um sich anzuschauen, wie Europa das macht. Und wir verhandeln im Moment schon wieder eine Lockerung der Regulierung unter dem Druck der Amerikaner. Und daher müssen wir diese Debatte führen, weil die Regulierung macht uns in Europa eigentlich stärker. Und sie ist eine ordnungspolitische Regulierung und keine protektionistische Regulierung. Wenn es protektionistisch ist, ist es falsch. Wenn es ordnungspolitisch einen Rahmen für unsere Werte und unser Gesellschaftsmodell und den sozialen Zusammenhalt hergibt und Gerechtigkeit schafft, Fairness schafft und Halt gibt, dann ist sie richtig. Aber in dem Spannungsverhältnis werden wir uns zunehmend bewegen. Und soziale Medien und Regulierung und Freiheit und Grundrechte und Wettbewerbsfähigkeit werden die entscheidenden Themen der nächsten Jahre sein. Und wenn man das mit einem ordnungspolitischen Grundgedanken verbindet, dann könnten wir damit einen großen Beitrag leisten.
Machen wir hier jetzt mal einen kleinen Schnitt, denn es ist ja schon interessant, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Von einer dunklen Grundstimmung am Anfang über die Verteidigung des Erreichten und den Aufruf, nicht immer nur im Krisenmodus zu leben und zu denken, bis hin zu einem Plädoyer für eine Regulierung der medialen Öffentlichkeit. Nicht protektionistisch, wie Ottmar Karas sagt, sondern im Interesse des Schutzes des kostbaren Raumes der Verständigung, die es ja so dringend braucht für den sozialen Frieden.
In weiterer Folge nahm das Gespräch dann eine interessante Wendung, nämlich ins Konkrete, in die Möglichkeiten und die Relevanz des Aktivismus, des zivilgesellschaftlichen Engagements. Dazu konnte Leocadia Grolmus einiges beisteuern und sie konnte berichten aus ihrer Erfahrung mit der letzten Generation. Diese hatte ja 2024 ihre Auflösung bekannt gegeben, weil, wie es hieß, man keine Perspektive für Erfolg mehr sah und man diese Form des aktivistischen Protests einstellen wollte.
Genau, und ich habe als Moderator Frau Grolmus dann gefragt, wie sie das nah dran sozusagen empfunden hat. War es gerechtfertigt, von einem Scheitern dieser Klimabewegung zu sprechen? Daraufhin hat sich ein interessantes Gespräch über die Notwendigkeit des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Protestes ergeben. Hören wir auch hier mal hinein.
Soweit ich mich erinnern kann, war das jetzt nicht so, dass man da gekommen ist und gesagt hat, wir sind gescheitert, das, was wir gemacht haben, ist falsch und das sollte nicht so stattfinden. Stattdessen, und ich sehe das, weil ich folge den Leuten immer tatsächlich noch auf sozialen Medien, gerade vor kurzem habe ich da einen Aktivisten gesehen, den ich mittlerweile, glaube ich, schon 5 Jahre kenne, der ist auch Wissenschaftler, der war bei Fridays, hatte den Eindruck, er wird nicht gehört, war dann, glaube ich, über ein Jahr aktiv bei der letzten Generation und ist nun wieder bei einem lokalen Protestbewegung oder vielleicht, ich würde eher sagen, BürgerInnenbewegung dabei. Und ich glaube, die Formen des Protestes ändern sich auch damit, was gerade in der Gesellschaft ist, also wie gerade die Gesellschaft für bestimmte Themen empfänglich ist. Es ist nicht nur ein Thema der letzten Generation jetzt im Moment, sondern ich würde meinen, des Klimaaktivismus im Allgemeinen, dass man merkt, es wird gerade als Thema ein bisschen verdrängt, ein bisschen weniger gesehen, gerade deshalb, also ich persönlich habe den Eindruck, weil die Themen Krieg und Migration derzeit den Diskurs so sehr beherrschen und ich glaube auch in unterschiedlichen Situationen oder wenn man beispielsweise zivilen Ungehorsam tut, was ja auch für die Gesellschaft irritierend sein soll und es im Moment aber Themen gibt, die größer sind und die dringender sind, denn ist es in manchen Momenten angemessen, anders zu kommunizieren, in anderen jedoch nicht. Denn das, was ich wirklich glaube, und bei mir war es so, ich dachte mir am Anfang der Proteste der letzten Generation, diese Leute sind alle völlig bekloppt. Was machen sie? Was soll das bewegen? Das wird ja Leute einfach nur nerven. In die Rechtsberatung bin ich dann gekommen, weil ich den Eindruck hatte, sie werden von bestimmten Seiten zu sehr schikaniert. Aber was ich dann bemerkt habe, ist, dass es durchaus in den Diskurs gekommen ist. Also es hat einen sehr angeregten Diskurs angefangen, ja. Aber ich glaube, dass sich durch die letzte Generation viel mehr Leute mit diesen Themen beschäftigt haben als ohne. Und insofern glaube ich, dass es kein Scheitern ist, weil das Thema ja angekommen ist.
Herr Bubik?
Das hat jetzt einiges aufgemacht, wo ich mir einfach dachte, ich sage einfach mal was dazu, auch wenn ich mich absolut nicht als Experte fühle, aber ich glaube genau deshalb möchte ich mich auch dazu äußern. Einerseits, also wie ich als jemand in der Generation zumindest das, ich habe das nämlich tatsächlich auch fast als Scheitern wahrgenommen, was mich sehr traurig gemacht hat, weil ich tatsächlich ein großer Befürworter dieser Idee von zivilem Ungehorsam war, bin und bleibe. Ich war eigentlich immer ein großer Befürworter der Idee, sich auf Straßen zu kleben und ein Kies im Schuh zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass jegliche Formen zivilen Ungehorsams oder jegliche Formen von Reformen, die irgendwann auch von einer politischen Mitte akzeptiert wurden, angefangen haben als Bewegungen, die überhaupt nicht dieser Mitte zugeordnet werden können und die Leute wehgetan haben. Suffragetten wurden ja auch als verrückt beschimpft und als TerroristInnen, genauso wie jegliche schwarze Bürgerrechtsbewegungen in den USA in den 60ern. Also meines Erachtens muss so eine Bewegung fast irgendwann irgendwie irgendwo wehtun. Deshalb fand ich es auch spannend, heute hierher zu kommen, weil ich natürlich, also ich möchte jetzt keine radikalen Ideen hier irgendwie herumschmeißen, aber ich glaube, soziale Verständigung, das klingt immer so, wir haben uns jetzt alle lieb und wir sind uns alle einig. Das muss ja auch manchmal ein bisschen wehtun, glaube ich.
Herr Ratner wollte noch was dazu sagen. Ich glaube, er wollte was, dass es nicht streichelweich ist, sondern sich kloppen. Ja.
Nee, ich möchte heute nicht streiten. Nein, ich möchte zum kleinen Begriff, vielleicht kann man auch sagen, bescheidenen Begriff Verständigung noch was sagen. Wieder so eine irreführende Geschichte. Ich habe mal einen Beitrag gemacht über Integration, das große Wort Integration und wenn wir alle integrieren und wie wir das machen. Und dann war ich bei Cevat Karahasan, als er Stadtschreiber in Graz war. Und ich habe mit ihm über Integration gesprochen und er hat gesagt, es ist ein bosnischer Autor und Dramaturg und Dramenschreiber. Versuchen Sie mal, einen Austria-Anhänger und einen Rapid-Anhänger zu integrieren miteinander. Geht nicht. Geht nicht. Das sind getrennte Welten, dafür sind sie da. Aber trotzdem, auch wenn wir als völlig unterschiedliche in unterschiedlichen Kommunitäten und Communities leben, ist es wichtig, sich auf etwas verständigen zu können. Da ist wieder dieses sich auf etwas verständigen. Dieses Raum geben überhaupt für die Verständigung, das braucht ein Zurücktreten und das braucht auch ein kleines Fragezeichen immer hinter der eigenen Anschauung. Das hat mir auch bei der letzten Generation gut gefallen. Also für mich ist das kein Scheitern zuzugeben, okay, das war, wir machen es jetzt anders, sondern das war genau dieses Freigeben von Kommunikationsraum.
Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, also insgesamt dazu, was gesagt worden ist zu scheitern und zum Beispiel zu dem, dass es enttäuschend ist, wenn Prozessbewegungen scheitern oder auch zu Projekten, ist das, dass ich mich dann frage, so, was ist dann eigentlich der Auftrag? Und im Sinne von diesem Prozesshaften, ist es sinnhaft, wenn wir dann eine Bewegung oder etwas, was in der Gesellschaft etwas bewegt und etwas verändert, sagen, dass es gescheitert ist, nur weil das ultimative Ziel nicht erreicht worden ist. Also es sind ja Leute bei der letzten Generation immer wieder gefragt worden, na und habt ihr schon das Klima gerettet? Und nun ja, das hätte ihnen unter keinen Umständen gelingen können. Und faktisch ist das einfach beim zivilen Ungehorsam so, Teil davon ist, man tut Verwaltungsstraftaten und das ist anstrengend. Also die hocken dann bei mir Stunden vor Gericht, das kostet, das ist total zermürbend und leider mit dem, was für eine langfristige Angelegenheit das ist, ist das für eine kleine Gruppe an Personen nicht auf so eine große Dauer machbar. Aber ich fand es dann auch schwierig, wenn so Leute, die gesagt haben, ah, die finde ich geil, die finde ich cool und dann so, na, warum haben sie es aufgegeben? Ja, es ist auch etwas, was einen Einsatz erfordert, sich für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft einzusetzen. Und gerade deshalb sage ich, dass das aus meiner Sicht kein Scheitern ist, weil es einerseits etwas bewegt hat und andererseits, weil ich finde, also das ist jetzt irgendwie sehr idealistisch gesagt, aber ich finde, dass dieses Engagieren an sich und dieses der Gesellschaft geben Ansicht etwas ist, was positive Anerkennung verdient.
Ich möchte zwei Aspekte aus den Wortmeldungen herausgreifen. Sie haben so wunderschön gesagt, dass sich Rapid-Anhänger und Austria-Anhänger nicht verständigen können, integrieren lassen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für unser Leben. Ich glaube das nämlich so pauschal nicht. Und ich glaube, dass die Ultras auf beiden Seiten, die Extremen, die auch zur Gewalt neigenden, sich nicht integrieren lassen. Aber nur weil hier Gewalt ausgeübt werden kann, dass man zu mehr bereit ist, sozusagen zu tun, um seine Mannschaft zu verteidigen, heißt es nur lange nicht, dass alle Austria- und Rapid-Anhänger sich sozusagen nicht integrieren lassen. Mein Sohn ist Rapid-Anhänger. Vielleicht auch deshalb, weil ich Austria-Anhänger bin. Und mein Bruder war Rapid-Anhänger, weil mein Vater und ich Austria-Anhänger sind. Und beim European Forum Altbach, um das lustig zu sagen, haben wir heuer ganz bewusst Rapid gegen Austria mit den Leibchen auch noch spielen lassen und mit Vertretern beider Seiten, um miteinander sozusagen auch ein Zeichen zu setzen und das dann auch zu diskutieren. Worum es mir geht, meine einzige Botschaft, wir müssen vorsichtig sein mit Pauschalbewertungen und aus dem Erlebnis mit einem nicht alle sozusagen in die Pflicht zu nehmen, genauso zu sein. Das ist, gilt in vielen Bereichen. Und der zweite Punkt, den ich herausgreifen will, ist Scheitern. Wir haben in Österreich überhaupt keine Risikokultur und keine Scheiternkultur. Und das ist das unser Problem, dass wenn man unter Umständen nicht sofort das Ziel erreicht, das man will, ist man gescheitert. Und für mich gehört zum Scheitern immer das Wort nicht aufgeben. Man kann auch an etwas in dem Moment scheitern. Aber deshalb muss die Idee nicht falsch sein, man darf nicht aufgeben. Und gerade der Klima, es geht mir alles zu langsam und die Debatte geht mir unglaublich am Geist, die jetzt ist. Aber es hat die Klimabewegung, egal in welcher Form, zu langsam viel erreicht. Es hat die Zivilgesellschaft das Nein zum Atomkraftwerk Zwentendorf zustande gebracht. Es hat die Zivilgesellschaft das Kraftwerk Heimburg verhindert. Es hat die Klimabewegung den Green Deal de facto und ein ganzes Wahlergebnis für die Europaparlamentswahl 2019 verändert. Ich war Spitzenkandidat bei der Wahl. Bin mit völlig anderen Voraussetzungen in diese Wahl vom Meinungsumfang, vom Themensetting in diese Wahl gegangen, die hätte haushoch gewonnen, wenn das so blieben wäre. Und mit der Fridays for Future Bewegung wurde die Themenlandschaft völlig verändert, die Glaubwürdigkeit von Aussagen völlig verändert. Es wäre die Ursula von der Leyen nie Kommissionspräsidentin geworden ohne Green Deal. Es hätte Europa ohne der Fridays for Future Bewegung nie von sich in Anspruch genommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wir sind jetzt teilweise im Bremsen unterwegs. Bei der letzten Generation haben wir ein Problem gehabt. Das war, dass auch die Gegner des Klimawandels die Chance hatte, durch die Belastung vieler Verkehrsteilnehmer ein Argument zu haben, die Klimabewegung zu ideologisieren und vom Thema abzulenken und das Themenlandschaft zu verändern. Und was uns in Heimburg gelungen ist, was uns bei Fridays for Future gelungen ist, nämlich eine breite zivilgesellschaftliche Mehrheit für das Interesse zu bekommen, ist kurzfristig gescheitert durch die Frage, dass die Leute nicht zur Arbeit kommen und zu anderen Dingen und dass andere blockiert werden statt überzeugt. Aber das hat nichts geändert, dass der Aufschrei völlig richtig war, dass der Aufschrei notwendig ist und dass er nicht erlahmen darf. Aber man ist nicht gescheitert, wenn wir auf einmal auch über Frieden und Demokratie reden, wegen dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine und daher aus den Schlagzeilen dieses Thema weg ist. Das Thema bleibt aufrecht und die Aktivität muss fortgesetzt werden.
In unserem Podcast, den Sie ja alle kennen, haben wir zuletzt immer einen Usus gehabt, dass wir ganz am Schluss fragen, haben Sie zwei, drei Vorschläge, die man sich in die Westentasche packen kann, wenn man jetzt gleich rausgeht, wie man selber im Kommunikationsverhalten, im Thema Kommunikation zu sozialem Frieden ganz praktisch im Kleinen beitragen kann.
Lest Zeitungen, schaut ORFs, versuchen Sie auch Verständnis für die Notwendigkeit des Journalismus, der nicht aus dem Handy kommt und für die Rahmenbedingungen, die da sehr wichtig sind, zu entwickeln. Mein Appell ist, ich habe schon gesagt, für mich ist eine Voraussetzung eines einer Verständigung, die zu sozialem Frieden führt, dass man in der Lage ist, die eigene Position auch ein bisschen zu relativieren, wenigstens 10% Unsicherheit zuzulassen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
Ja, das ist schwierig, Sachen dann irgendwie so kurz zusammenzufassen. Aber was ich glaube, was mir sehr wichtig war von dem, was wir heute besprochen haben, ist, dass es wichtig ist, Räume zu schaffen, wo Menschen ins Gespräch kommen können, gerade abseits von den Algorithmen, die wissen, sie werden die Aufmerksamkeit viel schneller binden mit polarisierenden Themen, mit radikalen Meinungen. Das ist einfach derzeit so. Und Räume zu schaffen, wo der Austausch nicht durch sowas gesteuert ist, finde ich extrem wichtig dafür, dass produktive Gespräche passieren. Und auch von dem, was wir über Aktivismus besprochen haben, finde ich es einfach sehr wichtig, gerade Personen, die ihren Unmut auf eine Art kommunizieren, die einem vielleicht missfällt, das dabei nicht zu belassen, sondern auch irgendwie zu schätzen und anzuerkennen, wenn Leute mutige Sachen versuchen, ob sie dann vom großen Erfolg gekrönt werden oder vom kleinen oder nicht, und sich einfach damit auseinanderzusetzen, woher diese Personen kommen und was sie rüberbringen wollen.
In der Runde ist es eine schwere Antwort, weil ich annehme, dass nur Menschen hier sind, denen das Thema soziale Verständigung, Respekt, Solidarität ein Anliegen ist. In anderen Runden würde ich jetzt sofort den ersten Punkt sagen, jemand mit einer anderen Meinung kann genauso recht haben wie sie selbst. Wir müssen uns überlegen, warum hat er die andere Meinung? Und sie mit ihm auseinandersetzen, ohne sich persönlich zu verletzen. Für diese Runde sage ich, ich würde mich freuen, wenn wir das, was wir wollen und was wir für richtig halten, sich jeder auch überlegt, welchen Akzent er oder sie dazu beitragen können, mehr als bisher dafür einzutreten, dafür zu werben und andere zu gewinnen, sich nicht zu verschweigen. Und das Zweite, jenen Mut zu machen, die ohnmächtig sind, dass sie nicht alleine sind. Und Gruppen zu bilden, die gemeinsam Dinge angeht und versucht, wie man sie angeht, was man tun kann, im Kleinen und gegenüber Dritten, um es besser zu machen. Ich glaube, wir müssen bei uns selbst beginnen und dürfen nicht primär sagen, die anderen haben zu tun oder es hat keinen Sinn, weil wenn es die anderen nicht tun, dann ist es zu wenig, wenn ich es tue. Also ein bisschen an Optimismus, ein bisschen an Hoffnung, ein bisschen Zusammenhalt, mehr und ein bisschen weniger Reduzierung auf Ausreden, warum was nicht geschehen darf, würde uns allen gut tun.
Frau Kreuzer?
Was würde ich mitgeben? Primär, ich bin da ganz bei Ihnen, also mit Freundinnen treffen, ohne Handy, Spaß haben, Party machen. Was auch immer, ist, glaube ich, die beste Sache, die man tun kann, oder zumindest ist das immer meine Antwort, mich mit Freundinnen treffen, sich ehrenamtlich engagieren oder sich engagieren, in Sorgenetzwerke bewegen. Es gibt sehr viele kleine Projekte, wo man sehr niederschwellig einsteigen kann. In Wien gibt es sehr viele, zum Beispiel Sorge im Achten, also wir sind ganz nah an diesem Sorgenetzwerk, wo Menschen aller Generationen miteinander arbeiten, tun, Spaß haben, auf einen Kaffee sich treffen oder sich gegenseitig beim Klempnern helfen oder was auch immer. Also es gibt kleine lokale Initiativen, wo man niederschwellig einsteigen kann. Das unterstütze ich sehr und glaube auch, dass in einem organischen Prinzip das so funktioniert, dass von kleinen Bewegungen aus sich sehr viel tun kann. Also das belegen auch diverse Daten und Erhebungen quer durch die Geschichte. Und zum Thema Erinnerungskultur, wunderbar, immer, also sich mit Geschichte und schönen Büchern, Geschichten und Narrativen auseinanderzusetzen, ist eines der großen Privilegien, die wir haben. Und das zu tun, das werde ich am Wochenende intensiv machen und vielleicht da ein bisschen Netflix schauen dabei, aber Spaß haben und mit jemandem danach darüber reden.
Herr Bobik, mit Ihnen begonnen, mit Ihnen enden wir.
Es haben eh alle schon wunderbare Sachen gesagt. Ich schätze mal, die einzigen zwei Dinge, die mir noch dazu einfallen, ist nicht aufhören zu träumen, aber zu hoffen, dass, oder daran zu arbeiten, dass man mit diesen Träumen mehr macht, als sie bloß weiter zu träumen, sondern sie irgendwie in die Tat umsetzen. Und in meiner Rolle als Filmschaffender ins Kino gehen. Und es gibt wunderbare, intelligente, sperrige, komische Filme über allerlei Dinge. Und ich habe auch gehofft, ehrlich gesagt, dass mein Film ein bisschen sperrig ist und vielleicht darin, wo er auch nicht funktioniert oder wo die Kamera auch scheitert, eben Denkräume aufzutun. Also vielleicht das Kino nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, immer meine Message.
Viel Applaus zum Schluss. Wir haben natürlich für diesen Podcast auch vieles wegschneiden müssen. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit für das Publikum, sich selber in die Diskussion hineinzubegeben, auch teilzunehmen, mitzudiskutieren. Das wurde auch ziemlich intensiv genutzt. Aber wir mussten, wie gesagt, für diese Podcast-Version einiges kürzen. Markus, zum Schluss. Wie fällt dein Resümee aus zu der Veranstaltung und zum Ende dieser Staffel?
Zunächst zur Veranstaltung. Ich fand die Qualität der Veranstaltung, von dem, was hier gesprochen wurde, was hier diskutiert wurde, hervorragend und ganz ausgezeichnet. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass wir uns etwas mehr Resonanz erwartet hätten. Wir hatten auch mehr Anmeldungen als Menschen, die dann gekommen sind. Zum Ende unserer Staffel. Nun, ich möchte ein kleines Resümee ziehen, überhaupt über unsere Auseinandersetzung, ein Jahresschwerpunktthema zum Thema Verständigung für das unter dem Generalthema sozialer Friede. Und was sind da einige so Punkte, die mir selber als wichtig geblieben sind, in Erinnerung geblieben sind? Zum einen, wir reden in unserer Gesellschaft viel mehr und sehr viel über Kommunikation und eigentlich viel zu wenig über Verständigung. Das heißt, es scheint in unserer Gesellschaft immer viel mehr darum zu gehen, was will ich den anderen mitteilen? Was will ich kommunizieren? Ja, wie bringe ich es rüber? Obwohl eigentlich es im Sinn des sozialen Friedens doch primär um Verständigung gehen müsste. Also nicht nur, dass ich meine Meinung rüberbringe, dass ich meine Meinung durchsetze, sondern dass ich auch Meinungen der anderen höre, sie verstehen lerne, und vielleicht auch wir dadurch zu einem besseren Verständnis füreinander kommen. Das ist doch eigentlich grundlegend für ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen eher so etwas wie eine Kultur der Verständigung. Und auch da hat es einige Momente gegeben, die ich eigentlich immer wieder, die sich fast wiederholt haben, mit verschiedenen Gesprächspartnern unserer Podcast-Folgen. Zum einen eine Erkenntnis, die eigentlich sehr trivial erscheint, aber trotzdem wesentlich ist, Verständigungsprozesse brauchen Zeit, brauchen also auch die Bereitschaft, mal hinzuhören auf den anderen, ohne sofort die eigene Meinung wieder sozusagen dagegen zu halten. Erst mal hinhören, was sind die Motive für den anderen, was sind seine Ängste und Sorgen vielleicht, was sind seine Anliegen. Es braucht auch Zeit, mal nachzudenken, das Gehörte einmal wirken zu lassen und eben nicht immer sofort reagieren. Was es auch braucht, ist eine Grundhaltung der Wertschätzung für das Gegenüber. Ohne deshalb gleich dessen Meinung, dessen Haltung teilen zu müssen, aber grundsätzlich im anderen, der vielleicht völlig anderer Meinung, gegenteiliger Meinung ist als ich, der vielleicht auch eine ganz andere Haltung hat, trotzdem einmal den Menschen drinnen zu sehen, der genauso ein Lebensrecht hat wie ich. Was auch die Bereitschaft, die eigene Meinung kritisch zu relativieren und hinterfragen zu lassen, impliziert. Und diese Meinung vielleicht auch einmal zu ändern. Ich kann ja auch etwas lernen durch den anderen. Und schließlich eine Erkenntnis, die mir auch wichtig geworden ist, sozialer Friede ist ebenso wie Demokratie, wie Menschenrechte und dergleichen keine Selbstverständlichkeit. Sozialer Friede muss immer wieder gepflegt und kultiviert werden, in den muss bewusst hinein investiert werden. Er muss auch oft immer und immer wieder neu auch errungen und gesucht werden. Und dann noch etwas, was an sich grundsätzlich gilt für den Friedensbegriff der katholischen Soziallehre. Nur ein gerechter Friede ist ein echter und dauerhafter Friede. Ein aufgezwungener Friede, ein Friede, in dem Konflikte verdrängt, unter den Teppich gekehrt, zwanghaft übertuscht und übermalt werden. So ein Friede hat keine Dauer. Irgendwann birgt er das Konfliktpotenzial für die nächste Auseinandersetzung bereits wieder in sich. Und es geht eben immer, das Ziel muss sein, ein gerechter Friede, auch innerhalb einer Gesellschaft, nicht nur zwischen Staaten und Kriegsparteien, sondern eben auch innerhalb einer Gesellschaft. Und damit kommen wir eigentlich schon zu unserem heurigen Schwerpunktthema, immer noch über der Generalüberschrift sozialer Friede. Aber heuer wollen wir uns auseinandersetzen mit dem Thema Gerechtigkeit N. Also nicht nur, es gibt ja nicht nur eine Gerechtigkeit, es gibt verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit. Und in unserer Gesellschaft gibt es sehr viele verschiedene Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und damit wollen wir uns auseinandersetzen, weil ich überzeugt davon bin, dass das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, möglicherweise das stärkste Konfliktpotenzial für sozialen Unfrieden in sich birgt. Und es umgekehrt das Thema, wie finden wir zu einer Gerechtigkeit, in der auch verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit miteinander versöhnt werden können, wahrscheinlich ein wesentlicher Aspekt für das Ringen um sozialen Frieden ist.
Und diese neue Staffel, die du damit schon schön angeteasert hast, die beginnt am 1. März. Da erscheint die erste Folge. Ich freue mich drauf, wieder mit unseren Gästen und mit dir, Markus, diskutieren und sprechen zu können. Und ja, damit sind wir am Ende. Nochmal eine herzliche Einladung, wer die anderen Folgen bisher noch nicht gehört hat oder denkt, ja, da gab es doch, auch wenn es die dritte Staffel ist, muss ja auch Staffel 1 und 2 geben. Stimmt, die kann man auch noch hören über alle üblichen Podcast-Plattformen oder mit allen weiteren Informationen auch zu diesem Schwerpunktthema sozialer Friede auf ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen
und Markus Schlagnettfeld.
361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.